Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2. Willkommen zu Kontext am Mittwoch mit Naturwissenschaft. Am Mikrofon ist Hans-Stefan Rüffenacht. Die Lärchenwälder im Engadin und allgemein im Alpengebiet bieten regelmäßig ein trauriges Bild. Im Abstand von 8 bis 9 Jahren etwa sind die Baumbestände großflächig braun verfärbt. Grund, die Lärchennadeln sind abgefressen. Schuld an diesem Kahlfraß ist der Lärchenwickler, ein Schmetterling, der eben alle 8 bis 10 Jahre in Massen auftritt und entsprechend zuschlägt. Schweizer Forschung, eben publiziert in der Fachzeitschrift Oikos, ermöglicht es nun, diesen Zyklus besser über historische Zeiträume zurück zu dokumentieren. Dazu nützt man aus, dass sich das Massenauftreten des Lärchenwicklers in der Struktur der Lärchenjahrringe zeigt. In Kontext erläutern Fachleute die Hintergründe ihrer Forschung und den aktuellen Stand. Einer der Pioniere auf diesem Gebiet ist Dr. Werner Baltensweiler, vom Studium her Forstingenieur ETH. Geboren 1926, ist er pensionierter Wissenschaftler des Instituts für Insektenforschung der ETH Zürich. Und seit den 1950er Jahren haben er und Mitarbeiter vor allem im Engadin dokumentiert, wie der Lärchenwickler regelmäßig in Massen auftritt. Allgemein zu diesem Insekt sagt Werner Baltensweiler:
Der Lärchenwickler ist ein Schmetterling, gehört zu den sogenannten Wicklern. Das sind Falter von ungefähr 25 mm Flügelausdehnung und hat eine vollständige Entwicklung vom Ei zur Raupe, zur Puppe, aus deren anschließlich der Falter schlüpft.
Der Lärchenwickler macht seinem Namen alle Ehre, indem die Lärche für ihn von existenzieller Bedeutung ist. Das zeigt sich, wenn man seinen Entwicklungszyklus vom Ei bis zum erwachsenen, adulten Insekt verfolgt.
Im Engadin ist die Eiablage in der Zeit von August bis Ende September. Und zwar schiebt das Falterweibchen die Eier mit einem teleskopartig ausgestülpten Eilegeröhre, einem sogenannten Ovipositor, unter die Flechten, die auf den Zweigen der Lärche wachsen. Und unter diesen Flechten überwintert das Ei von August bis in den Mai des folgenden Jahres hinein. Und man muss sich vorstellen, im Engadin sind die Mitteltemperaturen von Dezember, Januar, Februar tiefer als minus 5 Grad Celsius. Das ist dann wie ein Kühlschrank. Und dann beginnt wieder ganz langsam die Entwicklung, bis Ende Mai die Jungreibchen schlüpfen und sich dann in die frisch austreibenden Nadelbüschel der Lärche hineinschiebt und dort an der Basis der Nadeln zu fressen beginnt. Das ist die optimalste Stelle, die ist nämlich sehr reich an Stickstoff. Das ist wesentlich für das Fortkommen dieser jungen Raupen. Und dann gibt es 5 Raupenstadien. Das letzte, 5. Raupenstadium, das ist eine Raupe von 15 mm Länge und die lebt längs der Zweigachse in sogenannten Sekundärgespinsten. Und von dort spinnt sie sich dann in den Waldboden ab und verpuppt sich in der Nadelstreue während weiteren 4 Wochen, bis dann der Falter wieder schläft.
Ein Weibchen kann durchschnittlich 100 bis 150 Eier legen. Das führt dazu, dass über mehrere Generationen der Raupenbestand eines bestimmten Gebietes um das 20.000-fache bis 50.000-fache zunehmen kann.
Dann sind so viele Raupen vorhanden, dass die Lärchen stark befressen werden und jede angebissene Nadel, die verdorrt rasch im trockenen Bergklima. Und dann sehen die Wälder aus braun, wie feuermäßig versenkt, nicht? Und die Raupenpopulation bricht wieder zusammen.
Diesen Kahlfraß übersteht die Lärche allerdings sehr gut. Das heißt, sie hat sich mit dem Lärchenwickler arrangiert. Ist der Baum kahl gefressen und hat es genügend Niederschlag, treibt er nämlich nach 3-4 Wochen wieder aus. Aber dieser Zweitaustrieb benötigt so viel Substanz und Energie, dass die Lärche für das folgende Jahr nicht genügend Reservestoffe anhäufen kann. Ergo, die Nadeln bleiben kurz, stickstoffarm, sind eine armselige Nahrungsquelle für die Lärchenwicklerraupen. Das hat Folgen, aus denen sich dann der 8-9-jährige Zyklus der Massenvermehrung ergibt.
Die Nadelbasis ist derart schlecht, dass die Jungraupen nicht überleben können und die Population zusammenbricht. Zusammengezählt ist dann ein Zyklus von einem Tiefpunkt über einen Höhepunkt zum neuen Tiefpunkt 8 bis 9 Jahre. Und die Periodizität erkennen wir im Freiland vor allem dann durch die Schadenperiode, die eben auch 8, 9 Jahre auseinanderliegen.
Die Lerchen kommen mit diesem zyklischen Massenbefall offenbar gut zurecht. Sie müssen solche Widrigkeiten unter anderem ja auch deshalb überstehen können, weil die zum Beispiel durch Frost bedingt sein können. Ob also die Überlebensmechanismen aktiviert werden durch Frost oder durch den Lerchenwickler, ist dem Baum ziemlich egal. Werner Baltensweiler zu biologischen Schäden durch den Massenauftritt des Lerchenwicklers.
Nach vielen Jahren der Forschung hat man nachweisen können, dass die Lerchenwickler-Massenvermehrung ein Stimulus ist für das ganze Ökosystem, dass umgekehrt der wirtschaftliche Schaden an der Lerche sehr gering ist. Die Bäume überleben diese Fraßperioden und der Zuwachs an Holz ist ganz kurz eingeschränkt, aber kommt kaum in Betracht bei diesem relativ geringen Wachstum in diesen hohen Berglagen.
Vor allem aber befürchtete man in den 1940er Jahren im Engadin, würde wegen der unansehnlichen Lerchenwälder der Tourismus Schaden nehmen, was aber erfreulicherweise kaum der Fall war. Das Jahr 1947 war im Engadin ein ausgeprägtes Lerchenwicklerjahr. Übrigens richtete man in Zuoz eine spezielle Forschungsstelle ein. Zwischen 1954 bis zu seiner Pensionierung 1991 arbeitete Werner Baltensweiler in diesem Team an vorderster Front, um das Lerchenwicklerphänomen wissenschaftlich zu untersuchen.
Das war ja dann die Aufgabe dieser Forschungsgruppe. Die haben begonnen, das ganze Engadin mit Stichprobebäumen zu übersetzen. Zu Beginn waren das rund 2000 Stichprobenbäume, auf die man raufgestiegen ist. Und auf der Lerchenwickelzentrale in Zuoz wurden diese Stichproben ausgezählt. Und seit 1950 bis 80 hat man 3 Verfärbungen des ganzen Engadins, 3 ausgezeichnete Populationszyklen quantitativ nachweisen können.
Nun, vorhin in der Sendung wurde es erwähnt, der Massenfraß durch den Lerchenwickler beeinträchtigt die Holzbildung des Baumes und aufgrund dieses Zusammenhangs kommt hier nun die Jahrringanalyse an Lerchen ins Spiel. Die Breite der Jahrringe spiegelt den Holzzuwachs wider. Je enger, schmaler sie sind, desto kleiner der Zuwachs. Das heißt, tritt der Lerchenwickler in einer bestimmten zeitlichen Abfolge massenhaft auf, lässt sich das ablesen an schmaleren Jahrringen. Mit solchen Fragen befasst sich Dr. Paolo Cherubini. Er stammt aus Italien und ist Forstingenieur und Botaniker. An der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Waldschnee und Landschaft WSL in Birmensdorf arbeitet er als Spezialist für Jahrringanalysen. Das Fachgebiet ist die Dendrochronologie, übersetzt etwa die Holzchronologie.
Die Jahrringe sind sehr, sehr wichtig, um eine zeitliche Perspektive an die ganze Lerchenwicklerforschung zu bringen. Und die Jahrringe wurden schon seit lang gebraucht, um Massenvermehrungsausbrüche zu rekonstruieren. Schon in die 30er Jahre, glaube ich, war schon ein Paper geschrieben und auch in die 70er Jahre. Und auch jetzt in die letzten Jahrzehnte wurden mehrere Jahrringanalysen durchgeführt, um die vergangenen Lerchenwickler-Ausbrüche zu rekonstruieren. Wenn man so Lerche-Jahrringe anschaut, kann man sehr einfach sehen, solche Zyklen. Jede 8 bis 10 Jahre kommen so einige schmale Jahrringe vor. Und die Dendrochronologen haben dann gedacht, okay, das ist die Lerchenwickler. Und so haben sie für die Vergangenheit die Massenauftritt rekonstruiert. Man hat sogar auch über 1000 Jahre zurück solche Massenauftritte rekonstruiert.
Für Jahrringmessungen, die hunderte oder sogar bis über 1000 Jahre zurückreichen, muss man natürlich Holz zur Verfügung haben, das jeweils in diesen Zeiten entstanden ist. Es gibt Holz etwa aus alten Holzbauten, dann Holz, das in Mooren konserviert wurde, oder auch fossile Hölzer, die vor mehreren tausend Jahren gewachsen sein können.
Wir haben auch sogar fossile Hölzer aus der Engadin. Wir haben zum Beispiel das gleiche Zyklus auch um Christuszeit gefunden. Das heißt, dass dieser Zyklus anscheinend ist schon seit 2000, 3000 Jahren vorhanden. Darum ist es sehr interessant, weil das heißt, dass die Lerche hat sich mit den Lerchenwickler zusammen evolviert.
Interessant dabei, die dendrochronologische Forschung, also die Jahrringforschung an diesen alten Hölzern, steht unter anderem auch im Dienste aktueller und künftiger Fragen. Der Dendrochronologe Paolo Cherubini dazu.
Das ist sehr wichtig, weil die Lerchenwickler hat sich koevolviert zusammen mit der Lerche. Und darum, ich bin vor allem fasziniert von die ganzen Zusammenhänge zwischen Klima, Lerchenwickler-Populationen und Lerchenwachstum. Von dieser Lebensgemeinschaft Lerchenwickler-Lerche und anhand vom Jahrringe kann man eben solche Zyklen rekonstruieren. Und vor allem durch die Jahrringe möchte ich gerne untersuchen, wie diese Lebensgemeinschaft auch in Zukunft vielleicht sich evolviert. Vor allem, wenn man auch an die Klimaveränderungen denkt. Wie werden die Klimaveränderungen sich auswirken auf diese Lebensgemeinschaft?
Nun, die Rekonstruktion historischer Lerchenwickler-Ausbrüche machte man bisher jeweils an den zyklischen Jahrringveränderungen fest. Aber, und das kann die Analyseresultate verfälschen, dünnere Jahrringe können nicht nur auf Lerchenwicklerbefall zurückgehen.
Es ist nicht so einfach, die dünne Jahrringe, die durch den Lerchenwickler entstehen, vom die dünne Jahrringe, die durch klimatische oder Witterungsereignisse entstehen, zu trennen.
Offenbar genügt es nicht, nur das Jahrringmuster eines bestimmten Jahres aufzunehmen. Nun kann man aber ein zusätzliches Kriterium berücksichtigen, um den Massenbefall zu belegen. Dieses Kriterium ist methodisch ebenfalls die Jahrringanalyse von Lerchen, aber es kommt ein zusätzlicher Zeitfaktor hinzu. Neu gefunden und publiziert hat man nämlich, dass der Massenbefall durch den Lerchenwickler im Engadin zuerst an Südhängen und dann an Nordhängen auftritt. Walter Baltensweiler dazu.
Der Fraßschaden findet im Optimumareal statt, also an den Südhängen. Und weil dann die Falter aus diesen verbräunten Beständen wegfliegen auf die Nordexposition hinüber des Engadins, die sind ja noch grün geblieben, dann können sie dort im folgenden Jahr erst Schaden verursachen. Das bedeutet, dass dort der um ein Jahr verschobene Schaden sich im Jahrring widerspiegelt und das als spezielles Indiz für Lerchenwickler-Massenvermehrungen eignet, weil dort zeichnet sich eine Lerchenwickler-Massenvermehrung dann um ein Jahr verzögert ab.
Der Lerchenwickler befällt also zuerst die guten, reichen Standorte, die sonnigen Südhänge, und nachdem er die Lerchen dort kahl gefressen hat, zieht er um an die Nordhänge. Er kann dies dank seiner biologischen Fähigkeiten.
Der Lerchenwickler-Falter orientiert sich in seiner Umwelt geruchlich. Gebräunte Lerchen stoßen den Falter ab, er fliegt aus diesen Beständen heraus und sucht grüne Lerchenwälder auf. Und dadurch wird das Eipotenzial der überlebenden Falter in den befressenen Beständen wird wegtransportiert in die grünen Lerchenbestände hinüber. Und das bedingt dann im folgenden Jahr eine Bräunung in diesen suboptimalen Standorten an den nördlichen Hängen.
Und damit zurück zu den Kriterien, mit denen man einen Massenbefall präzise diagnostiziert, an den Jahrringen der Lerchen. Dazu hat man das Lerchenwickler-Syndrom entwickelt und eben vor kurzem publiziert. Ein Syndrom ist in der Medizin eine Kombination verschiedener Symptome und diesen Begriff hat man übertragen auf den Lerchenwickler. Einer der Autoren der erwähnten Publikation ist Werner Baltensweiler. Was versteht er unter dem Lerchenwickler-Syndrom?
Das ist eine Charakterisierung des Massenauftretens des Lerchenwickels in drei verschiedenen Kriterien dargestellt. Einerseits die Jahrringstruktur mit dem dünnen Spätholz und einem sehr dünnen Frühholz im folgenden Jahr. Dann muss diese Jahrringstruktur beobachtet werden am Südhang, der als Optimumareal für den Lerchenwickler dient, und ein Jahr verzögert am Nordhang. Und als drittes Kriterium müssen wir eine Periodizität von 8 bis 9 Jahren für beide Standorte nachweisen können.
Dass man sich nun auf 3 Kriterien stützt, hat einen großen Vorteil.
Wir können mit diesen 3 Kriterien viel eindeutiger erkennen, was Lerchenwickler-Effekt auf den Jahrring darstellt im Vergleich zu möglichen Einflüssen der Witterung, die dann eher in einem zufälligen Muster vorhanden sind.
Den Massenbefall durch den Lerchenwickler kann man nun viel präziser und eindeutiger durch Jahrringanalysen belegen. Dazu ergänzt der Dendrochronologe Paolo Cherubini:
Um eine genaue Datierung, also mit einer jährlichen Auflösung zu haben, dann muss man auch wissen, aus welchem Hang der Baum entsteht. Weil Sonnenhänge haben fast immer ein Jahr früher als Schattenhängen solche Massenvermehrung.
Um die Breite der Jahrringe zu messen, in welchem Jahr und an welchem Holz auch immer, ist es nötig, dass man das jährliche Früh- und das Spätholz eines Baumes jeweils unterscheiden kann. Aufgrund der Holzbildung ist diese Unterscheidung optisch möglich.
Das Holz hat 2 wichtige Funktionen in einem Baum. Erste Funktion ist, Wasser hinaufzutragen für die Photosynthese, also an die Blätter. Die zweite Funktion ist, Stabilität, mechanische Stabilität zu geben. Erste Funktion wird vor allem vom Frühholz, also im Frühling oder Frühsommer wird viel Wasser benötigt und darum viel Wasser wird auch hinaufgetragen. Darum die Holzzellen werden breit sein mit einer nur dünnen Holzwand. In die Holzwand gibt es Lignin, Lignin ist braun, und darum mit dünner Zellwand hat man dann eine hellbraune Farbe. Im Gegenteil, in Spätholz hat man ganz kleine Lumen, weil Wasser hat schon genug oben, und wichtig ist die mechanische Funktion, und darum hat man eine dicke Zellwand, darum auch viel Lignin, darum ist viel dunkler. Und diese Auftreten vom braun, hellbraun gibt einfach ein Jahrring und nach den anderen.
Die Jahrringe, ihr Muster über lange Jahrreihen zurück und die jeweilige Breite bestimmt man an Holzproben, die man ins Labor nimmt. Wie geht man dabei vor, wenn man die dendrochronologische Untersuchung zum Beispiel an einem Baum, der in der Natur steht, vornehmen will? Paolo Cherubini von der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL mit einem Blick auf seine praktische Arbeit.
Also erstens muss ich die Bewilligung bei dem Förster holen. Und vielleicht auch dem Förster überzeugen, dass was ich mache wichtig ist. Zweitens gehe ich meistens mit ein paar Studenten oder so im Wald und anhand von einem Bohrer, so etwa 0,5 Zentimeter dick, man nimmt so eine Bohrkerne raus, oder? Und die Bohrkerne, ich tue einfach in Zeitungen, so dass sie können auch gut austrocknen, ohne Pilzen und so. Und dann, wenn ich im Labor bin, tue ich auf so ein Holzstäbchen aufleimen, lasse ich dann trocken und dann schleife ich mit 3, 4 verschiedene Sandpapiere vom sehr grob bis sehr fein, so dass man kann sehr gut die Jahrringe sehen. Also wir gewinnen schlussendlich eine flache Oberfläche für die Analyse. Und diese Oberfläche wird dann am Stereoskop analysiert mit etwa 40, 50, 60 Vergrößerung und auch an dem Messtisch gemessen. Normalerweise misst man eben die Jahrringbreite. Ein Jahrring entsteht durch Frühholz und Spätholz.
Die Erforschung der Lebensgemeinschaft Lerchenwickler, Lerche, ist auch grundlegend wissenschaftlich interessant, weil es sich um einen der bestdokumentierten biologischen Zyklen weltweit handelt, die man überhaupt kennt.
Das ist ganz wichtig, im Sinn, dass so ein langer Zyklus wie in die Engadin hat eine enorme Bedeutung auch in allgemeinen in die Biologie, weil es ist eine der längsten bekannten Zyklen in die Biologie. Also die Daten von Herrn Baltensweiler und ETH Zürich gehen zurück 50 Jahre, wenn nicht 60 Jahre. Das ist von einer enormen Bedeutung. Auch um besser biologische Zyklen in Allgemeine zu kennen und zu modellieren. Also das hat eine riesige biologische Bedeutung. Wenn Sie denken an die Räuber-Beute-Beziehung, es gibt ganz viele solche Beispiele in der Welt. Und das ist ein Zyklus eben. Und die Lerchenwickler in Engadin sind ein solcher Zyklus, vielleicht die längste Beispiel mit Daten. Oder? Darum ist sehr, sehr wichtig. Und darum ist auch sehr wichtig, Jahrringe hier anzusetzen, um noch weiter zurück das zu rekonstruieren.
An konservierten, sehr alten Hölzern konnte man diesen Zyklus übrigens bis zu Christi Geburt zurückverfolgen. Das heißt doch, dass die großen Veränderungen und Einflüsse des Menschen im Alpenraum seither diesen Zyklus von Baum und Insekt nicht aus dem Gleichgewicht gebracht haben.
Das stimmt. Aber was jetzt schlimm ist, ist, was von Herrn Baltensweiler gefunden wurde, und zwar, dass Anfang 90er Jahre der Zyklus ist nicht aufgetreten, weil der Winter war zu warm. Und das bedeutet, dass vielleicht eben Klimaveränderungen könnten dieses Zyklus kaputt machen.
Wenn nun in einem Jahr, in dem der Massenbefall der Lerchen durch den Lerchenwickler auftreten sollte, dieser Zyklus mal ausfällt, muss das doch noch nichts Beunruhigendes bedeuten.
Das bedeutet noch gar nichts. Aber wenn das noch in Zukunft passieren sollte, jetzt mal schauen, auch diesen Sommer zum Beispiel, wenn in Zukunft dieser Zyklus mehrmals ausfallen sollte, dann das würde schon etwas bedeuten. Mal schauen in der Zukunft, was noch passiert.
Präziser in die Vergangenheit blicken zu können, das ist ein Schwerpunkt der dendrochronologischen Forschung, vor allem an der WSL und an der ETH. Paolo Cherubini.
Also was jetzt läuft eigentlich, ist von mehreren Forschergruppen, versucht man eben diese räumliche und zeitliche Dynamik, diesen Zyklus zu rekonstruieren für die vergangenen 1000 Jahre. Und es braucht viel Arbeit, weil die Massenvermehrung meistens folgt wie eine Welle aus, sagen wir, die Westalpen, eben Frankreich, La Savoie, bis durch die Schweiz und dann noch nach Ost. Und das natürlich ist enorm interessant, weil eben dieser Zyklus bleibt immer 8 bis 10 Jahre über alles. Aber natürlich, es verschiebt sich so wie eine Welle. Das ist auch interessant, aber eben noch zu wenig untersucht. Und darum, was wir jetzt planen, ist vor allem Beprobungen in Täler, wo wir noch gar keine gute Information über die vergangenen Ausbrüche haben.
Dabei geht es auch darum, den biologischen Zyklus in historischen Zeiträumen zu kombinieren mit Klimadaten. Klimadaten aus der Vorzeit erarbeitet man unter anderem am Paul-Scherrer-Institut PSI in Villingen. Das heißt, bestimmte Faktoren, die man etwa in alten Gletscherbohrkernen messen kann, lassen Schlüsse zu auf Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse früherer Zeiten. Und für die dendrochronologische Forschung setzt man ebenfalls solche Methoden ein, weil auch Bäume aufschlussreiche Archive sein können.
Ich arbeite zusammen schon seit langem mit Wissenschaftlern des Paul-Scherrer-Institut, PSI, Villingen. Und wir untersuchen so Stabilisotopen im Holz und im Jahrring. Stabilisotopen, sagen wir, dass chemische Elemente haben verschiedene Erscheinungsformen. Zum Beispiel Sauerstoff oder Kohlenstoff können in schwerere oder leichtere Form auftreten. Und anhand solcher Verhältnisse zwischen leichtere Form oder schwerere Form kann man vergangene physiologische Tätigkeiten der Bäume rekonstruieren. Zum Beispiel die Aktivität der Spaltöffnungen der Blätter. Das heißt, man kann auch rekonstruieren die Wasseraushalt, auch die Wasseraustausche in die Vergangenheit durch die stabilisotopen Verhältnisse im Jahrring.
Mit Daten über das Wachstum der Bäume und das Klima früherer Zeiten, kombiniert mit den Jahrringanalysen historischer Holzproben, kann man den Zusammenhang zwischen Lerchenwickler, Lerche und Klima mindestens etwas besser rekonstruieren. Und diese Daten aus der Vergangenheit sind hilfreich, um das Heute zu verstehen und das Morgen zu prognostizieren, unter anderem auch mit Computersimulationen. Solche Simulationen hängen ja ab von der Qualität der Daten, mit denen man den Computer füttert. Nun, im übergeordneten Zusammenhang Klima, Biologie steht auch die Erforschung des Lerchenwicklerzyklus.
Meine Meinung ist, dass heutzutage die erfolgreichste Dendrochronologie ist der Klimatologie gewidmet. Klimaveränderungen und man kennt die Rolle der Dendrochronologie auch in diese IPCC-Report. Und was mich besonders interessiert, und ich finde, dass das hat enormes Potenzial, ist eine Jahrring-physiologische Forschung. Das ist zu verstehen, wie wächst das Holz. Weil wir sind fähig, fast auf Mars zu fliegen, aber man weiß immer noch nicht, wie wirklich ein Baum wächst. Das ist unglaublich. Alles, was die Cambium-Wachstumszone betrifft, kennt man eigentlich nicht. Ist wie eine Black Box. Und das muss man besser erklären. Zum Beispiel, man kennt nicht die Rolle von Hormonen. Und was uns fehlt, ist eine gute In-Situ-Forschung, also Forschung im Wald, aber mit präzise ökophysiologischen Methoden, um zu verstehen, wie die Bäume wachsen. Was noch fehlt, ist im Feld, also eine gute Kenntnis von physiologischen Prozessen im Wald. Und wenn man besser die Prozesse, die zum Holzwachstum führen, kennt, dann kann man besser auch die Jahrringe interpretieren.
Jahrringanalysen an Lerchen, das Massenauftreten des Lerchenwicklers und die großen Zusammenhänge. Auskunft über ihre Forschung gaben Paolo Cherubini, Dendrochronologe an der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL in Birmensdorf, und Werner Baltensweiler, pensionierter Wissenschaftler der ETH Zürich und Pionier dieser Forschung. Es war eine Sendung von Hans-Stefan Rüffenacht.